Manchmal haben Christen fast Angst vor dem Thema Verfolgung, weil sie sagen, das ist so schrecklich und das macht mir dann auch Angst. Was kommt da auf uns zu? Ich will doch nicht so viel leiden. Andere stecken vielleicht sowieso irgendwo selbst mitten im Leiden drin. Es gibt ja nicht nur die Verfolgung, sondern auch tägliche Herausforderungen, kleiner oder größer. Und fragen sich dann, wie komme ich da durch? Ist Gott weit weg? Wie kann ich das alles einordnen? Es gibt natürlich darauf keine perfekte Standardantwort. Aber das ist gerade, was uns auch auf dem Herzen liegt, aus den Zeugnissen der Verfolgten zu zeigen, was die erleben, das zählt ja auch für uns. Gott ist auch da in ganz, ganz schlimmen Situationen. Was hält uns im Leiden bei Gott letztlich? Ich möchte aus der Bibel zu drei Personen etwas sagen, was mir da aufgefallen ist zu diesem Thema. Das ist Jeremia, Stephanus und Hiob. Also ich gehe nicht zeitlich direkt der Reihe nach vor, sondern eine andere Reihenfolge. Es waren Männer, die auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichem Ausgang durch Leiden gegangen sind, durch ganz schwierige Leiden, aber, soweit wir jedenfalls wissen, beim lebendigen Gott geblieben sind. Und so gibt es auch heute weltweit Leute wie diese Twen aus Eritrea, wo man sagt, wenn Gott die gehalten hat, dann schafft das auch mich zu halten. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt auch nochmal, dass du jetzt dein Wort und deine Wahrheit an uns lebendig machst. Du bist der ewige, herrliche Herr. Amen. Ja, Jeremia, das ist so ein Mann, wo ich mich schon manchmal gefragt habe, was hat der vom Leben gehabt? Wirklich war das kein schönes Leben. Der war ja ein junger Mann, hat sich gewehrt, als Gott ihn berufen hat, weil er noch so jung war. Und später sagt er mal zu Gott, du hast mich überredet. Und dann war er Diener Gottes, hat Gottes Wort gehört und hat es weitergegeben und es gab eigentlich kein Erfolgserlebnis, kann man sagen. Also immer hat er von den Menschen eine draufgekriegt, ist ausgelacht worden, bestenfalls. Man hat ihm nicht geglaubt, man hat ihn für verrückt gehalten, man hat ihn versucht umzubringen, in eine Grube geworfen. Und das ging ja so weiter. Wer jetzt so ein bisschen mal das ganze Leben Revue passieren lässt, nachher traf ja ein, was er immer gesagt hatte, dass Jerusalem Babylon übergeben wird, dass sie sich nicht dagegen wehren sollen, weil Gott das so beschlossen hat. Das geschah dann. Er hat sich dann entschieden, im Land zu bleiben mit seinem Volk. Und die haben wieder nicht auf ihn gehört. Da haben Leute den neuen Gouverneur umgebracht. Dann hat er wieder gesagt, nicht abhauen, es wird uns nicht geschehen. Und sie haben ihn mit verschleppt nach Ägypten. Und nach jüdischer Überlieferung ist er dann in Ägypten ermordet worden von seinem eigenen Volk. Es gibt sogar eine Überlieferung, dass er zersägt worden sei. Das steht nicht in der Bibel, aber hört sich nicht gut an jedenfalls. Dazu kommt noch, er darf nicht heiraten. Er muss mit seinem Leben ein Beispiel sein für das, was Gott an Leid ankündigt. Und dieser Jeremia kommt auch tatsächlich in Zweifel. Es gibt im Buch Jeremia verteilt 5 Klageabschnitte. In der Lutherbibel sind die so überschrieben. Ich glaube, 1. Klage, 2. Klage bis 5. Klage. So, ich glaube, zwischen den Kapiteln 11 und 20. Könnt ihr euch das mal angucken. Und da sagt er zum Beispiel Sachen zu Gott. Oder er redet zu Gott, aber er sagt, weh mir meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jedermann hadert und streitet im ganzen Lande. Also Jeremia war auch nicht so souverän, dass er das alles einfach weggesteckt hat. Manchmal hat es ihm wirklich gereicht. Oder er sagt zu Gott, sei du mir nicht schrecklich. Ja, man würde sagen, benimm dich nicht so schrecklich mir gegenüber, lass es nicht so schrecklich zugehen. Oder eben, das hatte ich schon gesagt, in einer der Klagen sagt er, Herr, du hast mich überredet, ich habe mich überreden lassen. Und es geht alles nur schlecht. Als Nebenbemerkung, das sehen wir nicht nur bei Jeremia, ich glaube, ich war neulich in einer anderen Gemeinde, habe ich auch gesagt, über Hiob geredet, hat jemand gesagt, kann man, dass man so hart zu Gott reden kann. Ich denke, wir dürfen und sollen unsere Zweifel und unsere Bedenken, vielleicht auch unseren Ärger ganz sicher zu Gott sagen. Also wir dürfen mit Gott reden, der verkraftet das, der ist nicht so zart beseitet, dass er sagt, nee, jetzt bin ich beleidigt. Das gefährlich ist, Gott den Rücken zuzuwenden und nicht mehr mit ihm zu reden. Wenn unser Gebet, unser Gespräch mit Gott verstummt, dann wird es wirklich gefährlich. Dann sollten wir uns selbst zwingen, wieder mit Gott zu reden. Und auch wenn es, ich merke manchmal, wenn es mir schlecht geht, dann habe ich auch keine innere Stimmung, mit Gott zu reden. Dann sage ich, nein, Herr, hier bin ich, nimm mich so, wie ich bin. Und das hat der Jeremia gemacht. Und das darf man. Wir müssen nicht vor Gott so fromm erscheinen, wie wir vielleicht gar nicht sind. Und dann gibt es aber eine Situation, wo er in Kapitel 12 einen Teil seiner ersten Klage, da beschwert er sich mal wieder so richtig, sagt er, letztlich sagt er, warum geht es doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen, also die, die nicht auf dich hören, haben alles in Fülle. Und dann sagt der Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch recht, dennoch muss ich darüber mit dir reden. Also er kämpft mal wieder so mit Gott. Und da denkt man, Gott tröstet ihn jetzt vielleicht, so liebevoll wie Gott ist, aber dann gibt Gott ihm eine Antwort, die eigentlich noch härter ist. Er sagt zu Jeremia, wenn es dich müde macht, mit Fußgängern, also etwas poetisch, ne, wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie willst du mit den Rossen, also mit den Pferden, wetteifern? Und wenn du nur im friedlichen Land sicher bist, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Also sagt Gott dem armen Jeremia, Jeremia, es wird noch schlimmer werden. Stell dich darauf ein, sei nicht so zart beseitet, sagen wir mal. Also Gott verzärtelt den Propheten jedenfalls nicht. Ich meine, Gott, es gibt Stellen in der Bibel, wo steht, Gott tröstet einen, wie eine Mutter seine Kinder tröstet. Das macht er auch. Aber es ist, ich denke, es ist nicht der Bibel entsprechend zu sagen, Gott nimmt uns immer nur in die Arme und so. Das, Gott kann auch manchmal erzieherisch streng sein. Es wird auch tatsächlich nicht besser für Jeremia. Den Vers wollte ich eigentlich noch gar nicht zeigen. Es wird tatsächlich nicht besser für Jeremia. Wie gesagt, Mordanschläge, letztlich wird er umgebracht. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist dieser Mann bei Gott geblieben bei all dem? Warum ist die Twen im Gefängnis 16 Jahre bei Gott geblieben? Das Geheimnis scheint mir in der zweiten Klage zu liegen. Das ist im Kapitel 15. Das hatten wir schon vorgelesen. Da sagt er, weh mir meine Mutter, dass du mich geboren hast. Oder es wäre viel besser gewesen, wenn ich nicht geboren werde. Aber dann kommt plötzlich dieser Vers, den ich richtig überraschend finde, da mittendrin. Dann sagt er nämlich zu Gott, dein Wort wurde meine Speise, so oft ich es empfing. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herrgott Zebaoth. Steht da, der Mann, der eigentlich nicht mehr leben will oder am liebsten gar nicht gelebt hätte, dann fällt ihm plötzlich ein, was ihm noch am Leben hält. Und das ist, Gott spricht mit mir. Gottes Wort ist zuverlässig und ich nehme das in mich hinein. Und das gibt mir Freude. Wie man da überhaupt von Freude reden kann, der hat ständig Probleme gehabt, aber trotzdem, da war eine Freude tief drin. Und ich muss dazu sagen, das war ja bei Jeremia nicht so, dass er sich morgens 10 Minuten zum Bibellesen hingesetzt hat, und um ein bisschen Trost zu kriegen, sondern Wort Gottes hieß, Gott sagt ihm etwas. Und der wusste schon, wenn Gott mir was sagt, muss ich das weitersagen, dann kriege ich wieder eine drauf. Versteht er, jedes Wort Gottes war für ihn eigentlich eine Last und trotzdem war es das, was ihn am Leben hielt. Du bist bei mir, ich bin nach deinem Namen genannt, ich gehöre zu dir und du sprichst mit mir, auch wenn das ganz, ganz schwer für mich ist. Es hat mich an Petrus erinnert im Neuen Testament, wo Jesus auch eine ganz harte Predigt gehalten hatte, nachdem er alle 5000 Menschen satt gemacht hat und alle wollten ihn zum König machen, waren begeistert. Aber Jesus wollte nicht auf diese Weise König werden und dann hat er ihnen gesagt, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Das haben die meisten wohl nicht verstanden, aber vielleicht haben sie auch zu viel verstanden. Es geht durch Leiden hindurch, für mich und auch für meine Nachfolger. Und dann sind sie alle abgehauen. Nur noch die 12 Jünger waren da. Und dann Jesus jammert nicht, bleibt doch wenigstens ihr da. Wem soll ich denn sonst predigen oder so? Sondern er sagt, wollt ihr auch gehen? Und dann sagt Petrus was Ähnliches. Er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Da hat Petrus gemerkt, ich bin bei Jesus und das, was er sagt und wie er ist, das gibt mir etwas, was nichts anderes auf der Welt mehr geben kann. Und dafür bin ich bereit, auch ganz schwierige Dinge in Kauf zu nehmen. Ich bin mir sicher, dafür ist Sven im Gefängnis geblieben, weil das, was ihr Jesus durch sein Wort und durch seine Nähe gegeben hat für sie, besser war als alles andere. Das war der Trost von Jeremia. Das ist natürlich eine Frage an uns. Ist es unsere tiefste Freude, Gesprächspartner und Mitarbeiter des lebendigen Gottes zu sein? Vielleicht haben wir ganz, ganz lange gar nicht mehr irgendwie Gottes Wort innerlich annehmen und spüren können. Versuch's mal wieder. Lies in der Bibel, nimm dir Zeit dafür. Also ich kämpfe auch manchmal darum, aus der Bibel was dann zu nehmen. Aber wenn ich merke, jetzt hat mir Gott was Neues aufgeschlossen oder hat mich auf etwas gewiesen, dann merke ich, da ist Leben da. Das ist echtes Leben. Dass Gott redet und dass er in Jesus schon geredet hat zu uns, sollte uns mehr zufriedenstellen als ein gemütliches oder besinnliches Leben. Also von Jeremia können wir lernen, lasst uns nicht wehleidig sein. Das ist nicht Nachfolge Jesu. Zweitens, wir brauchen die tiefe Nahrung aus Gottes Wort, um standhalten zu können. Drittens aber nochmal zur Erinnerung, Gott verkraftet es, wenn du mit deinen Fragen und deinen Ärger sogar zu ihm kommst und ihm das offen sagst. Also das vergess nicht. Zweitens kommen wir zu Stephanus. Er war ja der erste Märtyrer nach dem Tod Jesu am Kreuz. An Stephanus erkennen wir, dass wir in den schlimmsten Situationen durch Gottes Gnade und den Beistand des Heiligen Geistes an Jesus bleiben können. An Jesus bleiben hieß nicht vom Tod gerettet werden in dem Fall. Und so gibt es auch heute Menschen in der Welt, die ihr Leben geben, aber die bei Jesus bleiben. Petrus hatte sich ja eine Zeit lang vorher gebrüstet gegen Jesus, ja, und wenn alle dich verlassen, ich gehe mit dir, auch wenn es in den Tod geht. Und diese Art, die der Petrus da hatte, der auf seine eigene Stärke vertraut hat, das ging daneben. Es geht jetzt nicht darum, dass wir alle sagen, Herr Jesus, ich will mit dir sterben. Von Stephanus kennen wir keine solchen großen Sprüche, aber steht, er war ein Mann voll Heiligen Geistes. Und vermutlich, voll Heiligen Geistes heißt nicht, dass er sich furchtbar, furchtbar stark gefühlt hat, sondern dass er sich sehr bewusst war, ohne Gottes Geist kann ich aus mir selbst nichts tun. Das heißt gar nicht, sich besonders stark fühlen. Übrigens steht da vom Stephanus, sein Angesicht war anzusehen wie das Angesicht eines Engels. Habe ich mir manchmal schon überlegt, wie sah der wohl aus? Hat er richtig gestrahlt oder so? Das steht da nicht, aber meine Erklärung ist, wie sehen denn Engel aus, das wissen wir nicht. Aber von Engeln wissen wir, die gucken so einseitig auf Gott, wenn Gott etwas sagt, dann gehen sie und machen das, da ist kein Hin und Her. Und ich denke, das war bei Stephanus, diese Einseitigkeit, wenn Gott sagt, ich soll den jetzt dem Führern des Volkes die Leviten lesen, der hat ja unheimlich hart gepredigt, wo ich manchmal schon dachte, er hätte das ein bisschen diplomatischer gemacht, aber ich bin mir sicher, der hat wie ein Engel auf Gottes Fingerzeig gewartet und hat das einfach gemacht, ohne viel zu fragen, was kommt dabei heraus. Stephanus wusste, dass Nachfolger Jesu Verfolgung erleiden, weil Jesus es selber gesagt hat. Jesus hat viel darüber geredet, unter anderem Johannes 15, Vers 20. Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie euch auch verfolgen. Ganz kurz und lapidar. Und jetzt bei Stephanus sehen wir, dass er sehr ähnlich wie Jesus leidet. Ganz ähnliche Anklagen. Sie haben gesagt, er hat den Tempel gelästert oder irgendwas gegen den Tempel gesagt, gegen die heiligen Stätten. Dann haben sie falsche Zeugen gegenüber ihnen aufgestellt. Das gleiche Gremium, der Hohe Rat, das höchste jüdische Gericht sozusagen. Das hat er erlebt, was Jesus vorausgesagt hatte. Sie haben mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen. Aber gleichzeitig hat Stephanus erlebt, dass die Verheißungen Jesu eingetroffen sind. Jesus hat ja gesagt, dass er durch seinen Geist in solchen Situationen uns die richtigen Worte geben wird. Und es ist richtig auffällig, wie Stephanus fast so redet wie Jesus. Jesus hatte gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus sagt, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Jesus hatte gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, kurz bevor er starb. Stephanus sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und ich bin mir eigentlich, früher habe ich immer gedacht, der Stephanus hat so viel von Jesus gelernt, vielleicht ja, aber ich bin mir sicher, das war der Heilige Geist, der in ihm das gewirkt hat. Das können wir uns nicht vorher vornehmen. Wenn da jemand mit der Pistole vor ihm steht, dann sage ich noch, Herr, vergib ihn oder sowas. Das kam durch den Geist Jesu. Durch die Kraft, die der Geist Jesu ihm gibt. Und er ermutigt ihn dann noch extra. Stephanus hat wahrscheinlich die tollste Vision in seinem Glaubensleben nicht in irgendeiner gemeindlichen Versammlung gehabt, wo wunderbare Anbetungslieder gesungen wurden, sondern in dem Moment, wo zähneknirschend böse Männer vor ihm standen und ihn kurz danach gesteinigt haben. Da hat er plötzlich den Himmel offen gesehen und Jesus hat ihn dadurch ermutigt. Das war ja das, er hat ja davon geredet, dass Jesus jetzt zur Rechten Gottes ist und plötzlich sieht er ja genau, visuell kann er das auch noch mal sehen. Und Jesus ist sogar aufgestanden. Manche deuten das so, dass er seinem Diener Stephanus quasi entgegenkommt, um ihn in die Herrlichkeit aufzunehmen. Ja, es kann Schlimmes auf uns zukommen, aber die Verheißungen Jesu stehen umso fester. Gerade da, wo in der Bibel dann von Verfolgung die Rede ist, ist immer so durchsetzt mit Verheißungen, dass Jesus sagt, es wird kein, ohne den Willen des Vaters fällt, alle Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Das steht in einem Text von Verfolgung. Ich habe das als junger Mann irgendwann mal für mich persönlich genommen, als ich Angst hatte, ich kriege zu schnell eine Glatze, aber und habe dann keine Mittel verwendet und so. Aber in erster Linie ist das dafür zu sagen, wenn deine Haare gezählt sind, dann passiert dir nichts, was nicht an Gott vorbeigegangen ist. Wie Jesus betet Stephanus sogar für seine Mörder. Das ist auch noch mal ein Hinweis, dass wir unsere Verfolger nicht hassen sollen, sondern für sie beten sollen. Das hat Jesus gemacht, hat Stephanus gemacht. Auch heute, wenn wir jetzt zu Recht über Dinge wie Hamas und Palästinenser und so weiter böse sind, aber die Art Jesu und Stephanus ist, betet für sie. Lasst uns andererseits klar darüber sein, dass wir Jesus auch angesichts des Todes nicht verleugnen sollen. Ich weiß nicht, wie Gott solche Fälle später bewerten wird. Es gab auch Christen, auch in der frühen Christenheit, die in der Angst Jesus abgesagt haben, pro forma. Und die dann später, da war eine Diskussion in der Gemeinde, ob die wieder aufgenommen werden können und so, das weiß der Herr. Aber wir sollten nicht von vornherein überlegen, ja, im Notfall sage ich eben mal, ich hasse Jesus und dann nachher, ich meine es ja nicht so. Das geht nicht. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ich habe es ja am Herzen, ich sage es, ich kann ja was ganz anderes sagen. Da sollten wir uns einig sein, dass das keine Option ist. Es geht um das Bekenntnis mit dem Munde. Wer von Herzen glaubt und wer mit dem Munde bekennt. Wir wollen noch auf Hiob schauen. Das ist ja irgendwie so ein Sonderfall im Alten Testament auch. Mir ist mal vor Jahren, als ich mich mit dem Thema Verfolgung immer mehr beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, ist Hiob verfolgt worden? Auf den ersten Blick ja nicht. Da waren ja keine Menschen, die ihm, weil er gottesfürchtig war, irgendwie Schaden zugefügt hätten. Es waren Unglücke, Krankheiten und so weiter, die auf ihn kamen. Aber, ja, die Frage ist mir eigentlich gekommen, als wir in der Türkei einen Bruder hatten, der hieß Hassan, aus islamischem Hintergrund, war zu Jesus gekommen, hat aber ein ganz kaputtes Leben gehabt, war im Gefängnis zurecht gewesen, hat immer gesagt, ich bin so wie der neben Jesus am Kreuz hing, der Räuber und Verbrecher und so. Und dann ist er aber, als er Christ war, dann nochmal wegen einer Falschaussage eines ehemaligen Kumpanen, also nicht wegen seinem Glauben, ins Gefängnis gekommen. War ein paar Jahre im Gefängnis. Im Gefängnis hat er Krebs bekommen und dann kam er und hat noch ein paar Monate bei uns und dann im Krankenhaus gewohnt und dann gestorben. Und dann habe ich mich manchmal gefragt, der Hassan hat ja auch viel gelitten jetzt. Und dann ist mir bei Hiob das aufgefallen, eigentlich wurde Hiob ja doch verfolgt vom Satan. Gott hatte das zugelassen, aber nur das wusste er nicht. Das muss noch viel schlimmer gewesen sein. Wenn jetzt jemand offensichtlich weiß, ich werde jetzt, weil ich was über Jesus gesagt habe, gibt mir eine drauf, dann haben wir wenigstens den Trost, ich mache es für Jesus. Das muss für Hiob noch schlimmer gewesen sein. Der kannte ja das erste Kapitel von dem Hiob-Buch nicht, wo das uns alles erklärt wird, dass Satan mit Gott gesprochen hat und so. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, ich denke, das ist biblisch richtig, jedes Leid, was auf uns kommt, wo wir gar nicht den Hintergrund kennen, wenn wir es mit Jesus und durch Jesus tragen und durchhalten, dann tun wir das auch, dann ist es ein Leiden für Jesus. Dann ist es ein Zeugnis für Jesus. Ich habe solche Menschen kennengelernt, die schwer krank waren, jahrelang im Bett oder so und kaum noch sich bewegen konnten und die Freude in Jesus wieder gespiegelt haben. Dann wurde das zum Leiden um Jesu Willen. Wir wissen nicht, ja, der Satan versucht es mit verschiedene Weise. Bei Hiob hat er es so versucht. Es ging offensichtlich darum, Hiob vom Glauben abzubringen. In den Ländern der Verfolgung macht er es, um die Leute so vom Glauben abzubringen. Es hat mal ein Mitarbeiter bei der HMK, wir haben immer so eine wöchentliche Andacht, hat mal während der Andacht gesagt, der Teufel bemüht sich den ganzen Tag, uns vom Glauben abzubringen. Ganzen Tag. Dachte ich erst ein bisschen extrem und dann, doch, er hat recht. Durch das, was wir sehen, durch das, was wir plötzlich anfangen zu denken, durch das, was andere sagen oder durch das, die Bedrohung, die es in Ländern der Verfolgung gibt, ganz verschiedene Methoden. Aber wichtig ist, das zu wissen, den Feind zu kennen und dann zu widerstehen im Namen Jesu. Wie wird denn dem Hiob letztlich geholfen? Der hat ja dann viele Fragen an Gott gestellt, ähnlich wie Jeremia, nur kapitelweise gibt es, was Hiob dann gesagt hat, wo man auch manchmal denkt, kann man denn Gott sowas sagen, aber na gut, der war krank und so. Und zum Ende ist er dann sehr froh und dankbar, bevor er alles wiederbekommen hat, bevor er geheilt wurde. Aber Gott hat ihm ja eigentlich gar nicht geantwortet. Müsst ihr mal lesen. Also Hiob sagt, Herr, warum, warum, warum? Und dann fängt Gott an und sagt, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Also Hiob, du redest dumm daher. Gürte deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Ja, willst du mir was sagen? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir es, wenn du so klug bist. Und so redet Gott weiter von Leviathan, Ungeheuern und alles Mögliche. Und dann sagt der Hiob plötzlich, jetzt tue ich Buße. Und es scheint wieder ähnlich zu sein wie bei dem Jeremia, dass alleine das Gott redet mit ihm. Und dann weiß er, okay, das wollte ich ja nur. Das reicht für mich. Gott nimmt mich an, ich gehöre zu Gott. Auch wenn ich es nicht verstehe. Also Gott hat ihm auf die ganzen Fragen nach dem Warum und Wozu auch keine Antwort gegeben. Ich glaube, jemand hat mal gesagt, wir sagen ja manchmal, wir sollen nicht Warum fragen, wir sollen Wozu fragen, aber beides antwortet Gott oft nicht. Sondern hier geht es um die Frage, wer? Gott, unser allmächtiger, ewiger Gott. Wenn wir irgendwie vernehmen können, dass der sich um uns, an uns interessiert und das wollte der Hiob eigentlich und das hat er erlebt. Dann können wir zufrieden sein. Dann haben wir nicht Antworten auf alle Fragen, aber dann können die Fragen plötzlich verstummen. Ich kann mich selbst mal erinnern, vor vielen Jahren, da war ich auch in so einem christlichen Werk, wo viele nette Mitarbeiter waren, aber es gab manchmal auch Streit. Und dann hat die Frau von dem Leiter, die war immer ein bisschen penetrant, wenn es um Arbeiten ging und so. Und ich war irgendwie verbittert gegen die, obwohl ich wusste auch nicht, wie ich das klären kann. Ich kann mich noch erinnern, da war plötzlich an einem Morgen eine Andacht über Offenbarung, gar nicht zu dem Thema Vergebung. Es ging einfach darum, worauf steuern wir zu, worum geht's? Ewige neue Welt, Gottes Reich, was anbricht und alle anderen Reiche zerstört. Und dann plötzlich war das alles verflogen, was ich vorher gedacht hatte. Ne? wo ich mich selbst bemitleidet habe oder so. Also lasst uns von Gott so eine kleine Korrektur einholen. Und dann sagt Hiob plötzlich, das waren aber, ich glaube, zwei Reden von Gott. Einmal zwischen und sagt er schon mal was und dann redet Gott noch weiter und dann sagt er, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Man sagt, der arme Hiob, Gott hat ihn so schlecht behandelt und so, aber er hat plötzlich gemerkt, wer bin ich, dass ich da so groß zu reden habe. Wie gesagt, Gott hat ihn nicht ausgelöscht, weil er so mit ihm geredet hat, aber trotzdem hat er ihm gesagt, Hiob, du hast eine falsche Perspektive. Und dann, danach, war plötzlich Hiob der, der für die anderen beten musste, die auch blödes Zeug geredet hatten aus Gottes Sicht. Und er war der, dem Gott wieder ganz viel zurückgegeben hat. Das haben wir ja bei diesen drei Fällen gemerkt. Nicht bei jedem wird auf dieser Erde alles schön werden. Jeremia ist vermutlich zersägt worden, Stephanus gesteinigt worden. Aber das waren aus Gottes Sicht auch gute Ausgänge. Weil sie, das ist meine Freude, dass ich mich zu dir halte. Bei Hiob war es anders. Das gibt, wenn wir mal Hebräer Kapitel 11 lesen, da ist es so, da werden die ganzen Glaubenshelden geschildert und oft so, dass dann auf den Glauben hin Gott irgendwie was gemacht hat. Der Abraham war bereit, Isaak zu töten, aber er musste es nicht und so weiter. Und da gibt es aber nachher einen Vers, ich glaube Vers 35, wo sich es plötzlich wendet und da steht aber andere sind gesteinigt und ermordet worden und so. Aber auch im Glauben. Das kann beides zum Glauben sein. Das letztliche Ziel, da sind wir dann wieder alle zusammen. Die Antwort, die sowohl Jeremia als auch Hiob letztlich befriedigt, ist nicht eine genaue Erklärung, auch nicht die Ermutigung, dass ab jetzt alles viel leichter würde. Damit hat Gott noch gar nicht über Hiob darüber geredet. Das, was Jeremia und Hiob zutiefst befriedigt, ist der Anspruch, ich bin Gott, du bist Mensch, aber ich rede mit dir, du gehörst zu mir. Wie Jeremia sagt, ich bin ja nach seinem Namen genannt, ich bin von seiner Familie. Also nochmal die drei, was hält uns im Leiden bei Gott? Es ist gut und wichtig zu wissen, dass zur Nachfolge Jesu Leiden dazugehört, da sollen wir keine Illusionen haben. Das sagt er selbst ganz deutlich, schließlich ist er durch Leiden gegangen. Das sehen wir am Leben der Männer und Frauen, die zu ihm gehören. Er sagt uns das vorher, um uns vor dem Schock zu bewahren, nicht um uns Angst zu machen. So als wenn ich zum Zahnarzt ging, ja, jetzt wird ja immer betäubt, aber früher, weiß ich noch, sagt der Zahnarzt, Herr Hede, jetzt wird es ein bisschen wehtun. Ne? Das sagt er, damit ich nicht aufspringe, wenn er dann gebohrt hat. Und so sagt Jesus, es wird Probleme geben, aber ich werde bei dir sein. Auch wenn wir das wissen, wird manches sehr schwer sein. Gott hält es aus, wenn wir unsere Klagen vor ihm ausschütten. Er wendet sich nicht beleidigt von uns ab. Aber nochmal Vorsicht, Gott den Rücken zuzukehren und nicht mehr mit ihm zu reden, dann wird es wirklich gefährlich. Bei Jeremia, Stephanus und Hiob ist eines gemeinsam, alle drei beten. Alle drei sprechen in der schlimmsten Situation mit Gott. Was uns zutiefst befriedigen kann, auch im Leiden, sind die lebendigen Worte des Herrn Jesus Christus, wie der Petrus sagt, Herr, wir haben keine andere Chance, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte, die zum Leben führen. Herr Jesus, jetzt bitte ich dich, dass dein Wort, dein lebendiges Wort uns aufbaut, uns den Blick auf deine Wirklichkeit ausrichtet, und das konkret wird auch in unserem Herzen und in unserem Leben. Und ich danke dir dafür. Amen.